ARD. Unter dem Gras darüber. 28.
Wie ich mal in einen Luftschutzkeller wollte und mich jemand gekannt hat als Judenkind, dann durfte ich nicht rein. Man musste mich also dann beim Fliegeralarm in so eine Anlage, habe ich mich dann unter ein Gebüsch versteckt.
Also für mich war das herrlich, dass die Bomben fielen. Ich habe immer gedacht, mein Gott, bombt doch alles kaputt, mir ist das so egal, macht die alle kaputt. War mir so egal, ob ich dabei mit drauf ging. Ich war natürlich jung, es war kurzsichtig, ja, aber es war eben einfach nur gefühlsmäßig, habe ich reagiert.
Ich erinnere mich, dass ich mit 16, 17 Jahren, als die Bomben so sehr um uns herum flogen und man ja nicht nur um sein Leben irgendwie bangte, das war einem eigentlich gar nicht so präsent, dass man selbst sterben könnte, aber dass der ganze Besitz verloren gehen könnte, das war mir doch eigentlich recht arg, denn ich wusste, dass meine Eltern in vieljähriger, kleiner, persönlicher Arbeit dieses Haus und den Garten gestaltet hatten und ich hing sehr daran, weil ich da von meiner ganz frühesten Kindheit an mitgeholfen hatte und eines Tages kam in mir das Gefühl, wenn es wirklich alles weg wäre, es würde mir eigentlich gar nicht so furchtbar viel ausmachen, das wäre einfach ein Opfer, was ich zu bringen hätte.
Letztendlich, wenn ich so zurückdenke, muss ich sagen, wir hatten immer irgendwo ein Quäntchen Glück. Ich meine, dieser Bombenangriff in Chemnitz, den haben wir überlebt. Wir haben dann danach eine Wohnung zugewiesen bekommen in einem anderen Stadtteil und haben dort natürlich auch, dann von da an ging es ja jede Nacht, Nacht für Nacht waren dann die Angriffe. Und da war es dann auch so gewesen, dass wir dann erleben mussten, wie im Nachbarhaus dann die Freundin umgekommen ist mit ihrem Großvater. Und das war für uns Kinder so furchtbar, so furchtbar. Da lag die Puppe von diesem Mädchen in den Trümmern. Und wir haben sie also dann, wir haben dann Stunden gestanden und gewartet, weil noch eine ganze Zeit lang diese Klopfzeichen zu hören waren. Und immer gehofft, dass sie sie noch rechtzeitig finden. Gell? Und wie man sie dann eben rausgeholt hat und sie nicht mehr gelebt haben, das war also so furchtbar für uns Kinder. Gell? Das ist so ein Entsetzen, das ist direkt körperliche Schmerzen verursacht, das, wenn man sowas sieht als Kind.
Der Fliegerangriff hat's. Bin ich heimgekommen von dem Flak, nichts mehr da. Da bin ich am südlichen Friedhof, der ist, glaube ich, serviert, da überall durchgeschaut, nichts. Dann bin ich ins chirurgische Klinik, nichts mehr da. Dann bin ich ins Schwabinger Krankenhaus, oben, überall durch, im Keller durch. Dann schreit einer raus, Toni, was mit Mutter? Einbunden. 11 Knochenbrüche. Sie haben mich erkannt, weil sie natürlich auch geschaut hat. Ich hätte sie nicht erkannt. So eingewickelt war es.
1943, als die Fliegerangriffe losgingen, sind die Schulen ganze klasseweise evakuiert worden. Und unsere Schule kam nach Zakopane in Polen. Erstmal. Die Trennung von meiner Mutter war entsetzlich. Ich habe so gut wie nichts mehr gegessen. Wurde dann auch nach 6 Wochen wieder zurückgeschickt, weil ich wahrscheinlich wirklich verhungert wäre. Und war danach Bettnässe. Und habe das auch bis zum Ende des Krieges nicht mehr losgekriegt.
Diese sogenannten Lager, KLV-Lager, Kinderlandverschickungslager, unterstanden in der Organisation und Betreuung aber der Hitlerjugend, der HJ. Wir waren ungefähr 100 oder 120 Schülerinnen. Es war eine reine Mädchenschule, die gab es damals noch. Und hatten 6 oder 8 Lehrkräfte mitgenommen von zu Hause.
Während dieser KLV-Zeit waren wir meistens mit denselben Lehrern zusammen. Unser Lagerleiter war ein Lehrer, der uns die ganze Zeit über begleitet hat, von 1942 aus dem Erzgebirge bis 1945. Der hat nie versucht, uns nationalsozialistisch zu indoktrinieren. Er hat sich aber selbst seinen Verpflichtungen nicht entziehen können. Er hat dann immer wieder Flaggenappelle abgehalten. Und zwar immer dann, wenn in der Öffentlichkeit und von der Schulbehörde her so Klagen über ihn laut wurden. Dann wurde die Flagge gehisst und ein Flaggenspruch dazu aufgesagt von einem von uns. Und es wurde ein Lied dazu gesungen. Und das war dann manchmal der Anfang unseres Tages.
Im Schulunterricht fing dann nachher schon die Rassenkunde an. Und da gab es also auch ehemalige PG-Lehrer, die uns die Sache nahebringen wollten. Und diese Indoktrination ging so weit, dass wir auch im Schulunterricht oder im Lager die Möglichkeit nicht nur hatten, sondern da geschlossen dabei sein mussten, wenn Filme gezeigt wurden. Ich erinnere mich noch an einen Rassenfilm, der so begann, dass man sagte, so wie man Ratten ausrottet, so muss man auch die Juden ausrotten, die uns als Blutsauger alles wegnehmen.
Wir hatten einen Lehrer, der im Ersten Weltkrieg verwundet worden war, der nur einen Arm hatte. Der war ein überzeugter Nationalsozialist, der uns eben dahingehend belehrt hat, dass es unterschiedliche Rassen gibt, Menschenrassen, und dass es wertvolle Rassen gibt. Und da er Biologielehrer war, versucht er uns auch klarzumachen, dass wir als die Garanten der Zukunft, wie man uns Jungen ja nannte, dass wir also verpflichtet wären, für die Reinheit unserer Rasse zu sorgen. Und er sagte uns, wir dürften also nicht eine Möbelehe eingehen. Möbelehe, meinte er, wir sollten, wenn wir heiraten, nicht darauf gucken, welche Mitgift unsere Frau in die Ehe bringt, welche Möbel sie hat, sondern wir sollten, wenn wir uns eine Frau aussuchen, darauf achten, dass sie aus reiner Rasse stammt.
Und wir bekamen dann Hausarbeiten auf, fürchterliche Hausarbeiten. Zum Beispiel Aufsatz, ein Blick in Mutters Speisekammer. Das hieß, die wollten genau wissen, ob jemand hamsterte oder was es da noch gab und ob man sich da also irgendwo. Und das waren also Dinge, die wir sehr schnell mitkriegten und dann auch Märchen aus Tausend und einer Nacht da schrieben.
Ich bin dann irgendwann auch ausgewählt worden, um Führer zu sein. So nach diesem Prinzip, was ja der Baldur von Schirach aufgestellt hat, Jugend muss durch Jugend erzogen werden, gab es neben dem Lagerleiter, dem Lehrer, der das Lager leitete und auch sozusagen die schulische Seite, gab es den Lagermannschaftsführer, den HJ-Führer, der eben die Jugendbewegung unter sich hatte, das Jungvolk, ein Jungzug. Das waren dann ungefähr 25 Jungen, die ich führen musste. Und meine Aufgaben bestanden in drei Dingen. Mit ihnen marschieren. Man musste natürlich damals als Formation marschieren können, um auch in der Öffentlichkeit sich richtig darzustellen. Also im Gleichschritt und mit Liedern. Es war also meine Aufgabe, die mir untergeordneten Pimpfe zum Gehorsam zu erziehen. Sie mussten also auf meine Befehle richtig reagieren. Konnte sie antreten lassen in Linie zu drei Gliedern. Konnte sie stillstehen lassen, sich ausrichten lassen. Nun ja, wie eben Soldaten trainiert werden. So mussten unsere Jungs auch trainiert werden. Natürlich gab es dann auch immer Belohnungen und Abzeichen für besonders gute Leistungen. Und wer da nicht richtig mitmachte, der wurde auch aufgefordert zum Strafexerzieren. Also es ging auch dann mit Belobigung und Strafe, dass es dann alles gut klappte. Die dritte Aufgabe war die weltanschauliche Schulung. Wir mussten also den Pimpfen beibringen, was es heißt, Nationalsozialist zu sein.
Wenn ich gefragt werde, ob es eine Generationseigenschaft war, ja, ne, dass man gehorcht hat, so kann was Wahres dran sein. Ja. Nun ist ja also im militärischen Bereich der Gehorsam, ich möchte beinahe sagen, unabdingbar. Ne? Ohne das geht's halt mal nicht. Also nun, einer befiehlt und der andere führt das aus, was befohlen ist. Ja. Außer, und das hat's immer schon gegeben, wenn der Befehl deutlich gegen Sittengesetze oder andere Gesetze verstößt, dann kann ich sagen, nein, tue ich nicht, ja. Ob man es dann wirklich den Schneid hat zu sagen, ja, ich tu's nicht, ja, was mir nicht gefällt. Manchmal sind die Dinge auch ein bisschen nebulos und nicht so ohne weiteres zu entscheiden, aber dafür gäbe es dann Gerichte. Ja, das ist wieder eine andere Frage. Also ganz willenlose Werkzeuge waren wir nicht gewesen, denn gerade was mich persönlich betrifft, hatte ich einen ziemlich eigenwilligen Kopf.
Es gab dann einen Aufruf von Goebbels, dass alle älteren Menschen, Frauen mit Kindern und Schwangere aus Berlin raus sollten, weil da bereits doch sehr große Angriffe waren, die ich auch zum Teil damit erlebt habe, dass die also evakuiert wurden. Und er brachte mich, meinen Mann, dann nach Templin in die Uckermark, wo er doch zur Schule gegangen war. Und da kriegte ich ein Zimmer angewiesen bei Frau Schmittel. Frau Schmittel war ihres Zeichens Schlachterwitwe. Und dieses Templin hatte einen ganz alten, kleinen Stadtkern, wo nur einstöckige Fachwerkhäuser standen. Und da hatte sie ihre Schlachterei gehabt mit ihrem Mann und hinten war so ein Hof. Und der Mann war aber schon tot. Und aber dieses Geschäft führte noch Frau Schmittel. Die hatte immer eine schwarze Schürze um und so schwarze Kleider an und hatte weißes Haar. Und hinten auf dem Hof, werde ich nie vergessen, da hörte ich immer so ein dumpfes Geräusch. Und das kriegte ich dann mit, dass dann mit den Kühen immer so ein Holzflocken vor die Stirn gehauen wurde. Dann fielen die immer um und dann wurden die sozusagen ausgeschlachtet. Das war meine Ich-Stadtkind Berlin. Ja, Gott behüte. Und da fing mein richtiges Elend an, muss ich sagen. Denn ich war plötzlich herauskatapultiert aus meinem ganzen Umfeld, von meinen Freunden, aus meinem Theaterbetrieb. Meine Mutter war nach Österreich gegangen, weil sie da noch Kontakte hatte, als sie da mal diese Lungengeschichte hatte. Und sie wollte also aus diesem Moloch Berlin raus. Die war auch weg. Und so war ich auf einmal Mutter, Seelen alleine. In Templin liefen nur schwangere Frauen rum. Und dann lebte ich bei Frau Schmittel in einem Zimmer, wo eine dunkelgraue Tapete mit lila Blumen, dicken lila Blumen, und über meinem Bett hing Herr Schmittel in Schlachterschürze mit einem Schlachtermesser und so einem Kaiser-Wilhelm-Schnurrbart und Frau Schmittel mit weißer Schürze, so hingen diese beiden Bilder. Also in dieses Milieu war ich plötzlich eingetaucht. Und war Mutterseelen alleine. Und dann war schließlich der 22. August wahnsinnig heiß und ich kriegte Wehen. Und da habe ich dann meinen Sohn bekommen. Und es war eine tierische Hitze in dieser Nacht. Und in diesem Krankenhaus, in dieses Zimmer, in was ich da, wo ich erst meine Wehen bei so einer Erstgeborenen, Gebärenden, dauert es ja immer ein bisschen länger, wo ich in so ein Zimmer geschoben, das werde ich nie vergessen, da stand so ein Gefäß mit so einer Flüssigkeit drin und da waren so Instrumente reingestellt, war wahrscheinlich irgendwas, so ein Desinfektionsgerät, und da hingen lauter schwarze Schaben drin in diesem Glas. Das werde ich nie vergessen. Und diese Hitze. Ich hatte mir die Haare hochgesteckt und in meiner Verzweiflung, das machte man damals, war die Frisur alles nach oben und oben so Locken, fand man totschick. Und das wurde mit so Kämmen nach oben gesteckt. Und jetzt kriegte ich diese Kämme in dieser meiner Verzweiflung mit meinen Wehen immer nicht raus. Also ich muss ausgesehen haben wie so eine Furie. Daran kann ich mich entsinnen. Aber dann schließlich morgens an einem Sonntag um 22. August morgens um 11:03 wurde ein Thomas geboren, und dieser Arzt, der sich über mich beugte am Kopf, der hatte wunderschöne blaue Augen, waren graue Haare. Und er sagte immer, das haben sie gut gemacht, Mädchen, das haben sie gut gemacht. Und dann wurde also Thomas geboren und ich war gebenedeit. Ich,
Ach, ich fand ihn entzückend und war ganz stolz. Und dann kam ich in so ein Zimmer, wo, glaube ich, vier andere Frauen lagen, die alle ihre Babys bekommen hatten. Und dann kam zwei Tage später der Vater aus Berlin und machte eine kurze Stippvisite. Und das Erste, was er sagte, er sieht ja aus wie so eine vertrocknete Orange. Da war ich ganz beleidigt, weil ich ihn doch so schön fand. Na gut. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf und der Vater ging wieder nach Berlin und machte da seine Inszenierung zu Ende. Und dann verschwand er auch Richtung Krieg. Da musste er wieder Soldat sein. Und ich war dann da alleine mit diesem kleinen Wesen. Ich war aber von einer unglaublichen Traurigkeit. Es war eine ganz schlimme Zeit, ich fange gleich an zu weinen. Also war ganz scheußlich, ganz scheußlich.
Meine Mutter hatte in der Küche eine Landkarte hingehabt, weil mein Vater ja auch draußen war und mein Bruder draußen war an der Ostfront. Und da hat sie immer Fähnchen gesteckt, wie die Front verläuft. Und da hat sie gesagt, die armen Männer, die werden doch verheizt. Der kann doch das Land nicht halten. Die Stützpunkte ziehen sich ja immer mehr auseinander und immer größer werden die leeren Abschnitte, nicht wahr? Und wo der Russe dann durchbrechen kann. Und da kamen dann die Siegesmeldungen, nicht? Und in die Siegesmeldungen rein schrie dann immer von einem Schwarzsender der Russe, glaubt nicht in gebrochenem Deutsch, also glaubt nicht diesen Siegesmeldungen der Nazis. Stalingrad, ein Massengrab. So hat er reingerufen.
Es war am 3. Februar, am Geburtstag meines Bruders, als wir die Meldung vom Fall der Festung Stalingrad im Rundfunk hörten. Und das war wohl auch der Tag, an dem wir zum ersten Mal erschrocken waren, dass so etwas passieren konnte. Nicht so eine offensichtliche Niederlage, die ja verbrämt wurde als geordneter Rückzug und was weiß ich. Das war so ein Punkt, an dem sich irgendetwas auch bewegt hat in unserem eigenen Denken.
Also, wissen Sie, es geht mir schwer über Lippen, wenn ich das soll erzählen, wissen Sie. Es ist so furchtbar, das kann ich mir nicht sagen.
Ah ja, also, wenn Sie von der Gefangennahme redet, wenn ich gerne. Das ist ein bisschen das ist eigentlich eine entwürdigende Situation. Wenn man so lange durchgehalten hat und dann auf einmal sagt man so, jetzt gehst du halt. Es ist zwar Feierabend jetzt mit der Aufregung, aber da gibst dich bedingungslos. Was wird? Was kommt?
Nicht nur wir. Auch die Russen haben ja so riesige Verluste gehabt. Ich bin im Oktober mit einem Transport nach Stalingrad gekommen über den Don. Und wie wir da ankamen mit dem Zug, letzten Ende, gehen wir die Straße lang, da liegen überall Tote, die sind in Matsch getreten, da sind die ganzen Regimente rübergelaufen, hat kein Mensch aufgehoben. Vor unserer Stellung, da haben die toten Russen Meter hoch gelegen. Meter hoch. Das war damals schon Nachtfriste. Und solange wie nicht der Durchbruch war, ging es ja einem, war die Verpflegung noch alles gut. Und kriegt noch Schokolade, auch schon mal eine Flasche Schnaps da zum Verteilen. Aber dann, wie der Durchbruch kam, da ging es dann rapide abwärts. Die Russen hatten als erste unsere Verpflegungsbasis in Kalatsch genommen. Die war am Don, das ist eine kleine Stadt gewesen. Da war Verpflegung und Nachschublager für uns. Also nicht nur Essen, sondern auch Bekleidung. Wir hatten zum Beispiel für 300.000 Mann war diese Tarnkleidung. Also ich habe noch einen Anzug davon abbekommen, so ein Tarnanzug, der war wattiert. Ne? Da sind nachher die Russen mit angekommen. Mit unserer Kleidung haben die Russen gehabt nachher, weil sie das alles erobert hatten. Da. Ja, und dann fing es an. Ja, erst 4 Mann im Brot, dann 6 Mann im Brot, dann 10 Mann im Brot und eine Büchse Fleisch. Das war alles. Das war alles. Nee, kann ich Ihnen sagen, was wir da erlebt haben. Denn jeden Tag hat der Russe angegriffen, von morgens um 6 bis vormittags um 9. Ununterbrochen. Der hat in seine eigenen Leute mit Granatwerfer und Artillerie eingeschossen, weil sie immer vorverlegt wurden. Ne? Und wer nun da sagte, nun, ich habe hier noch hier an, der ist in seinen eigenen Feuer umgekommen. Und dann, wenn sie 9 Uhr vorbei waren, dann lagen dann die Verwundeten auf dem Feld, die hat niemand geholt. Weder wir sind ja, oder die Russen, wir konnten ja beide einsehen. Dann fingen die dann an zu schreien, nächtelang. Die lagen meistens einfach in der Mulde, weil wenn wir sie hätten erschießen können, hätten wir es getan oder haben es auch getan. Aber die meisten konnten wir ja nicht sehen und die anderen drüben konnten es vielleicht auch nicht sehen. Aber denkst du, der Russe hat die geholt? Also, so furchtbar. Also, ich höre das manchmal noch, das Schreien von den. Und wir konnten sie nicht helfen, Ja. Und dann kam der Durchbruch. Mein Kompanieführer sagt zu mir, ich war damals Feldwebel, also um 10 Uhr setzen wir uns ab. Die Russen sind durchgebrochen, wir müssen rückwärtige Stellungen beziehen können. Ich stehe da, sternklare Nacht, kein Mucks, kein Nord. Öfter haben wir mal einen Schuss abgegeben, damit der Russe merkt, sie sind noch da. Und auf einmal sie... Rufen sie, Pan, nehmen wir Putschetti. Da kommen sie außen, immer mehr. Ich sehe 10, 12, 15 Mann. Und wir waren ja bis 3 da. Die hätten uns mit einem Lappen durchschlagen können. Ne? Und waren froh, haben uns umarmt, dass sie dem Krieg entronnen sind. Tja, ich habe sie nun weiter nach rückwärts geschickt, habe gesagt, da die Richtung da. Aber mein Kompaniechef, der war ja nicht froh darüber, dass er jetzt da umgelegt. Was soll man mit den Leuten hier? Wir haben ja selber nichts zu fressen.
Zweiter Februar 43. Ja. Der Kessel war zu. Bin in einem der unterirdischen Kanäle, in denen man sich bloß noch bewegen konnte. Da gingen Heißluftrohre durch, denn oben war ja nichts mehr. Das war ja alles zerschossen. Naja, und dann hatte ich da mir in einem Gang etwa 450 Verwundete zusammengetragen. Ärzte waren keine da, die waren ausgeflogen mit den letzten Jus, die da noch waren. Naja, und dann hörte ich einen Lautsprecher, hier, also es kapituliert ist und kommt raus und so weiter in Deutsch. Dann habe ich die Luke aufgemacht, habe rausgeguckt, stehen da vorne, es waren 3, 4 Leute, haben gewunken und Brot hochgehalten, eine Dose. Na, ich habe erst dem Laden nicht getraut. Uns wurde ja gesagt, die matten euch alle, die bringen euch alle um. Da bin ich rausgekrabbelt trotzdem, der Hunger war zu groß, war aus und Durst. Und da bin ich dahin, habe ich wirklich das Brot bekommen und die Dose, es war Schweinefleisch, aber so eine große. Hat mir nur der eine, der Deutsch sprach, muss ein Altkommunist gewesen sein, der emigriert war. Ich soll nicht gleich alles auf einmal essen, sonst bekäme ich Durchfall. Aber ob da noch welche drin wären? Sag ich, ja. Ich habe 450 Verwundete drin. Ja, sag ich, ja, die können ja nicht raus. Ja, und was weiter? Sag ich, die sind alle nur noch in Gängen. Können ja nicht mehr krabbeln. Und da sind die mit mir hin und da war noch ein russischer Soldat dabei, auch mit einer MP, mit so einer Maschinenpistole. Und ich rufe runter, mach die Luke auf. Hey, sag ich, Mensch, kommt raus, hier gibt's Brot, hier gibt's Dosen. Es ist schon längst kapituliert, wir haben das bloß nicht gewusst. Und da knallt einer raus und verwundet den russischen Soldat. Ja. Da hat der ein Handgranatenbündel runter, ein erstes Mal reingeschmissen und... Auf jeden Fall hat sich dann geklärt, dann kamen sie einzeln raus. Dann hat der russische Soldat eine Panje-Kolonne, also diese Panje-Pferde, waren Rotkreuzschwestern, also Sanitäterinnen, alles. Kamen sie mit so X-Wagen an und dann wurden die Verwundeten rausgeholt und wurden ins russische Kriegslazarett reingebracht. Sind nicht umgebracht worden.
Eine ärztliche Versorgung gab es überhaupt nicht. Weil sie mussten entweder tot oder schwer verwundet sein, sonst gab es ja sowieso nichts. Ne? Und du musst dich vorstellen, das hat geschneit, das hat geregnet und wir in den Löchern, wir sahen ja aus wie die, na, die Müllmänner sehen sauer aus. Das ist doch alles voll Lehm und Dreck, Rinnen draus, da war doch keine Leiter dran zum Rausklettern und so. Dann da hat es geregnet und dann hat es wieder geschneit, dann war wieder gefroren nachts, dann war alles gefroren. In die Erde sind wir nicht reingekommen da, wir sollten dann, da sollten wir so einen Graben, Bunker machen für den Laufgraben. Kommt der Leutner irgendwann, faucht mich furchtbar an. Ich sage, mit was sollen wir machen? Wir hatten da so eine Klappspaten, immer zu, da waren die Dinger kaputt, die waren ja viel zu leicht. Da sagt er, kommen Sie nach hinten. Ich habe Spitzhacken und habe Schaufeln, die hatten hinten da. Ne? Also gehe ich jetzt mit, ich hatte dann noch einen jungen Mann, der bei mir Melder war. Ich sage, komm, wir gehen und holen uns morgen früh, wenn es hell wird, dann gehen wir rüber, freie Fläche so, und holen uns da die Spitzhacken. Naja. Und wir gehen so bitte schön rüber, liegt die Sonne auf, wunderschön, strahlend, sternklarer Himmel war noch so schummrig, nur eben drüben waren, ging die Sonne so auf. Und wir sind kurz vor dem Bunker da, wo unser Chef da drin war. Da höre ich auf einmal, bluff, 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 guck mal, guck mal an. Sind das denn für uns? Und dem Moment höre ich schon sausen und wir werfen uns hin. Und dann kriegt er den Splitter hier rein. Dem anderen war nichts passiert, aber ich hatte den Splitter. Und zunächst merkt man ja nur einen Schlag. Ne? Dann musste ich zum Arzt. Konnte er nichts machen, sagte, halten Sie still, bleiben Sie weiter beim Trost. Naja, gut. Aber das wurde dann so schlimm, das hat sich dann alles entzündet, die ganze Hand. Und dann musste ich dann doch ins Lazarett. Das war ein Lazarett, müssen Sie sich vorstellen. Das war früher eine Pferdeunterkunft. Die hatten sie in die Erde reingebaut und oben hatten sie aus Wodkaflaschen hatten sie so kleine Fenster gebaut. Mit den Flaschen. So, dass ein bisschen Licht drin war. Da lagen ungefähr 200 Verwundete. Nicht auf dem Rücken etwa so oder auf dem Bett, sondern an der Erde so nebeneinander. Wie die Bücklinge so oder sagen wir mal die Ölsardinen in der Büchse. So lagen wir nebeneinander. Dann höre ich eines Nachts, da kommt jemand und sagt, da kommen morgen 2 Jus und 3 H111 an. Ich war sehr langsam, die Ju, aber die konnte eine ganze Menge Menschen mitnehmen. Und eine H111, das war eine Henkel, eine Kampfmaschine. Und jedenfalls sind wir losmarschiert. Ich hatte ja meine Filzstiefel an und auch meinen Tarnanzug und mir war ja nicht so kalt, aber viele hatten das nicht, ne? Wie man hört, da kommt ein Auto, kam da jemand und wollte zum Flugplatz und wollte da wahrscheinlich Brot und Verpflegung holen. Da haben wir einen angehalten, ohne Licht, fahren ja alle ohne Licht da, ne? Ja, so. Naja, dann kamen dann die Flugzeuge an, ne? Da war eine riesen Aufregung, denn alle die da auf dem Flugplatz waren, die schossen nun gleich zu den Flugzeugen hin und wollten da rein. Ne? Es war dann da SS und auch Standard, Gendarmerie. Die mussten die mit Maschinenpistolen in der Hand, mussten sie die alle wieder zurücktreiben. Sonst hätten sie die Flugzeuge gestürmt, das ist ja klar. Ne? Und dann mussten wir alle antreten, dann mussten sie alle ihre Verbände abmachen. Und da sind Leute gewesen, die hatten erfrorene Füße. Also 10 abgefroren. Die durften nicht mit, die können ja noch ein Gewehr halten.